Guten Morgen. Morgen. Ich möchte ganz besonders heute unsere BUler, Abschlussler auf Schwäbisch begrüßen. Den Samuel und den Benaja und von Jonathan haben wir vorher auch gebetet, aber das ist nur zukunftsgreifend. Und ich freue mich, dass wir heute das so zentral in den Mittelpunkt stellen dürfen, dass ihr heute euren BU-Abschluss habt. Ihr habt 2 Jahre lang euch intensiv mit der Bibel auseinandergesetzt. 2 Jahre, wo es darum ging, wer ist eigentlich Gott? Und das Schöne ist, dass man in diesen 2 Jahren vieles entdecken kann. Zum Beispiel, dass der Gott des Alten Testamentes genauso ist wie der Gott des Neuen Testamentes, weil Gott unveränderlich ist. Und wir haben es gerade im Video gehört, es ist immer ganz spannend, was da ein so Einzelne bewegt. Früchte des Geistes, da rennt bei mir natürlich offene Türen ein, Samuel. Gell? Oder auch das Thema Taufe, das ist auch ein großes Thema und ein wunderbares Thema. Aber diese 2 Jahre habt ihr vielleicht auch so erlebt, dass Gott zu euch gesprochen hat. Und jetzt ist immer die Frage, wenn Gott spricht, was machen wir denn damit? Wenn Gott klare Aussagen trifft zu mir und meinem Leben, was mache ich damit? Das Interessante ist, dass es natürlich nicht nur euch, lieber Samuel und Benaja, sondern auch uns ja oft so geht, dass Gott spricht. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um und wie handeln wir dann? Oder machen wir überhaupt irgendwas? Ich möchte mit euch heute Morgen für diesen BU-Abschluss mal einen jungen Mann betrachten, der eine klare, ja, man würde heute sagen, Ansage von Gott bekommen hat. Und dieser junge Mann heißt Jeremia. Wird dem einen oder anderen nicht unbekannt sein. Euch zwei, ihr kennt ihn natürlich perfekt mittlerweile durch die gute Ausbildung, die ihr genossen habt in den 2 Jahren. Nichtsdestotrotz möchte ich es alle noch mal vorlesen. Und das ist Jeremia Kapitel 1, die Verse 1 bis 10. Jeremia Kapitel 1, die Verse 1 bis 10. Das sind die Worte Jeremias. Er war ein Sohn des Hilkajas und gehörte zur Priesterschaft von Anatot, das im Gebiet des Stammes Benjamin liegt. Zum ersten Mal sprach der Herr zu Jeremia im 13. Jahr der Herrschaft des Königs Josia von Juda, auch später während der Regierungszeit Jojakims und bis zum 11. Jahr der Regierung des jüdischen Königs Zedekia, des Sohnes Josias. Empfing Jeremia Botschaften vom Herrn im 5. Monat des 11. Regierungsjahres Zedekias. Wurden die Bewohner Jerusalems in die Gefangenschaft verschleppt. Der Herr sprach zu mir, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaft überbringst. Aber allmächtiger Herr, wehrte ich ab, ich kann nicht gut reden und ich bin noch viel zu jung. Sag doch nicht, dass du zu jung bist, antwortete der Herr. Du sollst hingehen, wohin ich dich sende, und sagen, was auch immer ich dir auftragen werde. Vor den Menschen brauchst du keine Angst zu haben, denn ich werde immer bei dir sein und dich retten. Das verspreche ich dir, der Herr. Dann berührte der Herr meinen Mund und sagte, hiermit habe ich meine Worte in deinen Mund gelegt. Ich gebe dir Vollmacht, vor Völkern und Königreichen zu reden. Manch von ihnen sollst du entwurzeln und einreißen, zerstören und vernichten, andere sollst du pflanzen und aufbauen. Jeremia ist ein ganz spannender Prophet, einer der großen Propheten im Alten Testament. Und wir hören schon am Text, er ist jung. Man vermutet, das hebräische Wort kann auch durchaus Teenageralter gemeint sein, wo Gott schon zu ihm spricht. Daher fand ich das auch sehr ansprechend für euch, lieber Samuel und Benaja, wo Gott schon zu jungen Jahren spricht. Aber bevor wir natürlich alle irgendwo uns jetzt zurücklehnen und denken, das ist jetzt was für Teenies, Gott spricht in jedes Alter und jede Altersklasse an, keine Angst. Und es fängt damit an, dass Jeremia vorgestellt wird, auch in der Zeit, in der Epoche, in der er kommt. Und wir erfahren, er kommt aus der Priesterschaft von Anatot. Das Anatot liegt so 5 Kilometer nordöstlich von Jerusalem. Und diese Priesterschaft war damals schon bekannt für mehrere Dinge, denn sie war dazu eingesetzt, den Bundesgottes mit Israel zu bewahren und zu erinnern. Also es waren die Erinnerer an die Güte und Treue Gottes. Und wenn wir in diese spannenden Zeiten hineingucken, wo Jeremia so circa 600 vor Christus reingeboren worden ist, dann war das immer so, dass man vergessen hat, wer Gott war und was Gott getan hat und was er zugesagt hat. Vielleicht geht es uns manchmal im Alltag ähnlich, dass wir vergessen, wer Gott ist, wie groß er ist, wie treu er ist und dass er da ist. Und so war es auch diese Priesterschaft, die immer daran erinnern durfte. Ne? Unterscheidung war da auch da für rein und unreine Tiere. Man könnte sagen, für die Gebote Gottes. Und das war schon eine tolle Sache, die sie machen durften. Sie durften sagen, das ist das, was Gott will und das ist das, was Gott nicht will. Ist auch für uns heute interessant. Ne? Was will denn Gott? Versöhnung, Vergebung, Liebe. Das sind ganz wichtige Punkte. Und dann ist es so, dass sie, dass auch Jeremia natürlich aus einem, würde man heute sagen, christlichen, resozialisierten Bereich kommt, ne? Aus christlichem Hause. Ich weiß jetzt beim Samuel, dass es stattgefunden hat. Und ich weiß, dass einer von euch beiden, Samuel, sogar aus einer Pastorenfamilie kommt. Aber das ist ja das Schöne, ne? Man hat schon was mitbekommen. Man hat schon etwas mitbekommen von Gott, von seiner Liebe. Man hat schon mitbekommen, dass es da mehr gibt, als man heute sieht oder hört. Und Jeremia lebt in ganz bewegten Zeiten. Ein junger Mann, der das erlebt. Es waren politische Spannungen da mit der Großmacht Babylon auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Großmacht Ägypten. Da wurde immer wieder Krieg geführt und ja, das Königreich Juda, da wo Jeremia dann auch hineingewachsen ist, die haben sich immer orientiert Richtung Ägypten, aber eigentlich war Babylon dran und Gott war auch nie für Ägypten. Ja, Israel und Ägypten hatte ja auch so ein, zwei Geschichten miteinander. Und man hat sich immer versucht, Ägypten als Schutzmacht rauszusuchen. Ich finde es deshalb so spannend, die politische Situation, weil man manchmal heute das auch annehmen kann, dass wir in solchen Spannungsfeldern sind. Ne? An wen orientieren wir uns als Europäer? Da gibt es Wünsche, dass man eher nach Osten sich orientiert. Wir sind eher westlich orientiert. Und wenn ich daran denke, wie jetzt rund um die Uhr die Präsidentschaftswahl in den USA betrachtet wird, hat man das Gefühl, ich versuche es mal neutral darzustellen, wenn eine Kandidatin gewinnt, ist alles gut. Und wenn ein Kandidat gewinnen sollte, geht die Welt unter. Und das wird rund um die Uhr so gesendet. Aber, und das ist auch das, es liegt alles in Gottes Hand und es kommt so, wie Gott es will und möchte, weil alle Obrigkeit von ihm eingesetzt ist. Aber es gab damals politische Spannungen, die sich auch in Kriegen entladen haben. Und es gibt heute politische Spannungen, die sich auch in Kriegen entladen. Entweder in Stellvertreterkriegern oder in ganz persönlichen Kriegen, wo man offen in den Kampf mit jemandem geht. Wie der Prediger sagen würde, nichts Neues unter der Sonne. Es bleibt immer das Gleiche. Darum ist es so wichtig, dass Gott spricht. Jeremia ist ein junger Mann und viele geben ihm die Bezeichnung der klagende Prophet, weil er sich sehr oft beklagt. Wenn man Jeremia betrachtet, er hat es auch nicht immer ganz einfach gehabt. Er wurde abgelehnt, auch von der eigenen Familie. 23 Jahre hört ihm keiner zu. Das ist schon enorm. Er ist der Prophet der Einsamkeit, hat nicht geheiratet, was für einen Israelit damals sehr, sehr herausfordernd war, weil es gehörte dazu. Und er wird auch ein unwilliger Prophet genannt, weil er oft auch, zumindest an einer klaren Stelle, sagt, ich will nicht mehr, ich ertrage das nicht mehr. Wir werden später noch ganz kurz darauf eingehen, aber es war auch eine Situation, wo er vorher verprügelt worden ist und misshandelt worden ist und einen Tag lang im Pflock war und festgehalten wurde. Nichtsdestotrotz ist Jeremia unglaublich wichtig und seine Botschaft war unglaublich wichtig, obwohl die Botschaft für die damalige Zeit nicht einfach war. Jeremia hat Klartext gesprochen. Und das wünsche ich mir eigentlich für uns alle, Klartext. Nämlich, dass wir im Klartext darüber sprechen, wer ist eigentlich Gott? Gott ist der, es kam schon in den Liedern, auch in der Moderation, der spricht. Gott ist der, der liebt und für unsere Sünde starb und jeder, der das glaubt, hat das ewige Leben. Das ist dieser Gott. Nur diese wunderbare Botschaft vom Kreuz, dieses Evangelium, das ist ja heute überhaupt nicht mehr so zu sagen. Ne? Ja, es könnte ja nicht sagen, dass es nur Jesus ist. Es könnte ja nicht sagen, dass nur einer wahr ist. Doch, weil Jesus es gesagt hat. Und es ist nicht so, dass ich alles erfasst hätte oder jede Religion in dieser Welt studiert hätte. Aber wenn mir mein Jesus sagt, dass ich der einzige Weg bin, dann ist das so. Warum? Weil Jesus immer die Wahrheit spricht. Ich bin der Weg und die Wahrheit und nur durch mich kommt man zum Vater. Und das wünsche ich euch, Samuel, diese Klarheit und Benaja, diese Klarheit im Wort, dass ihr sagt, ja, ich weiß, wer mein Erlöser ist und ich weiß, dass mein Erlöser lebt, wie das Hiob in Staub und Asche gesagt hat, im tiefsten Zerwürfnis. Und dann ist da dieser junge Mann und dann lesen wir, der Herr sprach zu mir. Gott spricht, ja. Gott kann auf vielseitige Art und Weise sprechen. Die wenigsten werden wahrscheinlich heute Morgen aufgestanden sein, wo eine Stimme vom Himmel kam und gesagt hat, steh auf, geh in Gottesdienst und mach das. Gott kann nämlich heute durch vielseitige Art und Weise sprechen. Durch die Moderation von Willi, durch die Lieder, die wir gehört haben, durch Gebet und natürlich ganz klar durch sein Wort. Und alles, was wir brauchen, haben wir auch in seinem Wort. Wir brauchen auch nicht mehr. Da ist klar, wie Gott ist. Da ist klar, was Gott tut. Und da ist auch klar, wie sehr Gott liebt. Und Gott spricht. Und er spricht. Und viele sagen, Moment, das ist ja jetzt schon 3.000, 4.000 Jahre her, dass da verschiedene Zusammenhänge sind. Aber Gott spricht heute noch klar und deutlich und ganz aktuell. Ich finde es so schön an einer Passage, wo man über das Reden Gottes spricht, wo Jesus eine sehr schwierige Ansprache gehalten hat an die Menschen. Über das Brot des Lebens in Johannes 6. Und die Leute haben ganz tiefe Verzweiflung und haben eine ganz tiefe Auseinandersetzung, dass sie ihn alle verlassen. Sogar Jünger verlassen ihn. Also Menschen, die ihm bisher gefolgt sind, wir wissen, er hat 70, 72 Jünger gehabt nach Lukas 10 und dann gehen die. Und dann fragt er seine 12, wollt ihr auch gehen? Und ich fand es so spannend, weil wenn Gott spricht, ist es manchmal nicht ganz einfach. Vor allem, wenn er reinspricht in unsere Finsternis, wenn er reinspricht in unsere Trauer, in unsere Hoffnungslosigkeit. Und dann spricht er Worte, und was machen wir denn? Und manchmal ist vielleicht auch der Reflex, ich will gehen. Ich halte das nicht aus. Ich halte das nicht aus mit dem, was ich gerade erlebe, meine vermeintliche Realität und dann diese Güte, Liebe Gottes. Ich halte das jetzt nicht aus. Und trotzdem wünsche ich mir, dass wir so reagieren, wie Petrus reagiert, als Jesus fragt, wollt ihr auch gehen? Was sagt Petrus? Herr, zu wem sollten wir gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Das heißt nicht, dass die Botschaft deswegen leichter wurde. Das heißt nicht, dass es deswegen einfacher wurde im Leben. Und wir kennen ja das Leben auch der 12 oder auch von Jeremia. Aber es heißt, dass er wusste und eins erkannt hat, es gibt keine Alternative außer Jesus Christus. Und darum sind diese Worte und das, was Gott spricht, auch durch sein Wort so wichtig. Denn wer hat denn Worte, die Trost spenden, die sogar über den Tod hinausgehen? Wer hat uns eine Hoffnung und Perspektive gegeben? Wer hat diese Worte, wo wir wissen, da ist Vergebung, Versöhnung möglich durch ihn in der Beziehung und natürlich ein Trost, ich spreche es nochmal an, der höher ist als jede Vernunft, darum steht es auch so schön in Philipper, ein Verstand übersteigt. Gott spricht und er sagt, ich erkannte dich, ich kannte dich schon. Das hebräische Wort erkennen ist ein vielseitiges Wort, weil es darauf eingeht, dass es alle Facetten erkannt hat. Ich könnte jetzt sagen, wo wir uns heute Morgen begrüßt haben, nicht alle, aber die ich begrüßt habe, ich habe dich erkannt. Das war der Willi, den habe ich erkannt. Jetzt, wenn Gott sagt, ich habe dich erkannt, meint er nicht damit, dass er sagt, ich weiß, dass es äußerlich Willi ist. Kriege ich auch hin. Sondern, dass er ihn auf allen Ebenen, seelisch, geistlich, die Psyche, die Seele im Griechischen, dass er das erkannt hat, dass er weiß, wer er wirklich ist. Und ich finde es mal so schön, ich werde erkannt und gekannt und ich weiß, dass da jemand ist, der mich trotzdem liebt, der mich auf allen Ebenen erkennt und ganz genau weiß, wie ich bin, der sogar jede Reaktion kennt, die ich noch machen werde. Alles weiß, was ich sage und was ich tue und trotzdem zu mir steht. Das ist Erkennen in der Bibel. Und ich finde es einfach ein wunderbares Wort, weil wir gern erkennen, an uns selber schmieden, was ich gern erkennen möchte oder was nicht, was ich gut finde oder was ich schlecht finde. Und da ist ein Gott, der dich durch und durch kennt und liebt. Und das ist das, was Gott hier Jeremia zusagt. Ich finde es übrigens eine schöne Einleitung. Er spricht zu ihm und sagt, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Ich hatte schon ein Ja zu dir, bevor überhaupt irgendjemand Ja oder Nein sagen konnte. Ich war schon für dich. Und hab dich gesehen, bevor es überhaupt irgendjemand wusste. Das ist unermesslich. Aber es ist eine wunderbare Liebesbotschaft an jeden Menschen. Und jeder, der das annimmt, hat da was Wunderbares erkannt. Nämlich, dass ihn Gott erkannt hat. Und das finde ich so toll, dass Gott das hier sagt. Und sagt, ich weiß, wer du wirklich bist. Und es ist manchmal so schwierig für uns zu verstehen. Und man hat ja versucht, auch immer wieder Gott zu greifen. Und vielleicht ging es euch ähnlich auch in diesem biblischen Unterricht. Man hat versucht, ein Bild sich von Gott zu machen. Und man hat versucht, das ist Gott. Das versucht man übrigens schon seit sehr, sehr vielen Jahrzehnten. Ja, schon im Mittelalter gab es die berühmte Scholastik von Thomas von Aquin. Das war der wissenschaftliche Beweis, dass es Gott wirklich gibt. Es hat sich nicht unbedingt durchgesetzt, weil man irgendwann mal aufgegeben hat, Gott versuchen zu wissenschaftlich zu erklären, weil es auch nicht funktioniert. Ne? Waren auch ganz wichtige Fragen, wie viele Engel passen auf den Stecknagelkopf und solche Dinge. Und da wurde da alles Mögliche erforscht. Und irgendwann hat man aufgegeben, weil man bemerkt hat, dass man mit menschlichen Maßstäben und mit menschlicher Herangehensweise Gott nicht fassen kann. Das Interessante ist, dass da nicht die Reaktion war, was wir dann in der Aufklärung erlebt haben, dass man ihn dann anbetet und sagt, okay, ich kann dich nicht fassen und bete dich an, sondern dass dann die Reaktion war, wir verwerfen dich, dann gibt's dich nicht. Ich kann dich nicht fassen, ich kann dich nicht wissenschaftlich belegen, also gibt es dich nicht. Und das war die Schlussfolgerung, die falsch ist. Denn die Frage wäre ja, wenn es wirklich Gott gäbe und er allmächtig, allgegenwärtig und allwissend ist, mit was willst du ihn dann wirklich fassen können? Du kannst nur so viel erfassen, wie er dir offenbart. Und ich glaube, da bin ich auch der tiefen Überzeugung, vieles könnten wir auch gar nicht begreifen, erfassen, noch verarbeiten, wenn sich dieser allmächtige Gott wirklich offenbart. Ihr könnt es ja mal heute Mittag probieren und versuchen, eine Ameise den Satz des Pythagoras zu erklären und mal schauen, was dabei rauskommt. Aber Gott zu greifen geht nicht. Und das gehört auch zur Erkenntnis im Glauben. Er hat mich erkannt, aber ich werde ihn nie ganz erkennen. Und wenn Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege, dann ist da eine höhere Macht, die Dinge kennt und weiß, aber trotzdem weiß, wer du bist in dem Ganzen. Und das ist das, wo wir jetzt auch hinkommen. Weil er gesagt, ich habe da eine Bestimmung, ne? Ich habe dich berufen, ich habe dich geheiligt. Das ist das, was im Urtext steht, aber er hat dich bestimmt, er hat was vor mit dir. Da ist ein Gott, der sagt, ich bin dieser allmächtige Gott und ich habe was vor mit dir. Ich finde es so schön, dass Gott, und ich habe das schon öfters gesagt, Mission ja auch ohne mich machen könnte. Der braucht mich ja nicht. Er braucht mich nicht, um Menschen zu erreichen. Er braucht dich auch nicht, dass man irgendwie was von Gott weitererzählen könnte. Er kann es ohne dich. Aber er will es nicht ohne dich. Und das ist das Besondere an Gott. Ich will mit dir. Ich habe was mit dir vor. Das ist das, was Jeremia in dem Moment erkennt und gesagt bekommt. Und das ist das, was er dahin sagt und wo er sagt, ich bin da und ich habe dich erkannt, bevor überhaupt irgendjemand dich erkannt hat. Übrigens, bei dem, was hier Gott Jeremia ankündigt, meint er auch schwere Zeiten, die auf Jeremia zukommen werden. Wo sagt, das wird alles passieren, Jeremia. Und wenn wir Jeremia aufmerksam lesen, das war kein leichtes Brot, was er zu tragen hatte als Prophet. Und ich weiß, dass wir jetzt gerade beim Samuel, auch beim Benaja, auch als betroffener Elternteil, unseren Kindern gern vor schweren Zeiten bewahren würden. Wir würden ihnen gern diese Dinge abnehmen. Vielleicht auch hoffentlich als Gemeinde würden wir gern anderen ihre schweren Zeiten abnehmen. Aber diese Zeiten werden kommen. Diese Zeiten sind da. Um was geht's dann in diesen Zeiten? Dass ich weiß, wer mein Fundament ist. Dass ich weiß, da wo alles haltlos wird, wo meine Welt vermeintlich zusammenbricht, ich wissen darf, dass ich gehalten werde von Gott. Dass da, wo ich eben nicht mehr das Steuer in der Hand habe, da wo mir die Dinge entgleiten, ich wissen darf, dass es einen gibt, der das in der Hand hat und weiß, was er tut. Das ist das Fundament unseres Lebens. Und das ist das, wo auch Jeremia, also nämlich in Kapitel 20 ist, und dann sagt er, manchmal will ich aufgeben und sage mir, ich will meinen Auftrag vergessen, ich will nicht mehr im Namen des Herrn reden. Auch das ist die Ehrlichkeit, die Jeremia entgegenbringt. Wie schon gesagt, im Vorfeld wurde er da geschlagen und dann noch in den Flock gelegt und alles. Dann hat man ihn gedemütigt. Aber er sagt dann auch weiter, aber es ist dieses Feuer, ich kann nicht anders. Und das wünsche ich mir für uns alle. Dass wir erkannt haben, wer Gott wirklich ist und dass er mir Halt gibt, wo es eine haltlose Zeit ist, immer wieder. Dieser allmächtige Gott spricht, der spricht Jeremia direkt an. Und dann kommt was ganz, ganz Spannendes, was wir in der Bibel oft erleben. Nämlich, aber allmächtiger Gott. Ich finde das eine Wort, aber. Kennt ihr das nicht? Aus eurem eigenen Gebetsleben, aus dem Bibellesen, aber. Ja, ich weiß. Danke Gott für die Information. Aber da gibt es ein Aber. Ne? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kriege das nicht hin. Ich sehe das nicht. Ne? Wie soll das denn funktionieren? Da bedarf es ja schon ein mittleres oder größeres Wunder. Dieses berühmte Aber. Und ich finde es so spannend in diesem Moment und ich finde es auch so schön, dass die Bibel da ehrlich ist, da spricht Gott ganz klar. Er spricht über Beauftragung, er spricht, dass er dich durch und durch kennt, Jeremia in dem Fall, dass er ihn liebt und dann kommt das berühmte Aber. Ja, schon, aber. Ich glaube, es ist einer der Lieblingswörter, was wir manchmal heutzutage auch haben. Ne? Und dann ist dieser Gott, der spricht und wir setzen ihm was entgegen. Bei Jeremia in dem Fall, ich bin noch viel zu jung. Das kann ja gar nicht sein. Das Spannende ist, dass wir oft diese Grenzen setzen. Ne? Ich bin vielleicht zu doof, ne? Ich verstehe das nicht, ich bin zu dick, zu hässlich, ich bin zu untalentiert, ich habe keine Zeit, ich habe zu viel Arbeit oder noch nicht, ne? Gerne später. Aber ich brauche da noch ein bisschen dafür. Ne? Ich brauche vielleicht mehr Geld, ein größeres Auto, keine Ahnung. Es wäre ja mal spannend, so zu fragen, was brauchst du, damit du dich wohlfühlst, damit Gott mit dir handeln darf? Ne? Wo muss er dich vorher einbetten und einkissen, damit du sagst, ja, jetzt geht's, das ist schön. Ne? Wenn dir ständig vielleicht morgens über den Kopf gestreichelt wird von den Ältesten, dann sagst du, ja, jetzt geht's. Hm. Was ist es? Und das ist das, was wir oft erleben und auch Jeremia, ne? Ich bin zu jung. Er hat dieses Aber. Ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Wisst ihr, das Spannende ist, dass wir oft fragen, wer bin ich? Aber in der Gottesbeziehung geht es erstmal nicht um die Frage, wer ich bin, sondern um diese zentrale Frage, wer ist Gott? Und wenn ich das für mich mal ganz klar geklärt habe, wer ist für mich Gott? Dann ist dieser Gott allmächtig, allgegenwärtig und allwissend, kurz zusammengefasst, aber alles aussagend in diesen drei großen A's. Das ist er. Und das ist gar nicht so zentral, wer ich bin in diesem Moment, auch bei den Dingen, die ich vielleicht biblisch erkannt habe, ob es Dinge geht zum Thema Vergebung, Liebe, Früchte des Geistes, haben wir heute schon gehört, oder Versöhnung oder meine Ehe, sondern es geht darum, wer ist Gott in diesem Moment? Wer ist Gott in diesem Moment? Und wenn Gott sagt, mit dir, oder wenn der Psalmist sagt, mit dir kann ich ganze Armeen zerschlagen und mit dir überwinde ich jede Mauer, über jede Mauer kann ich springen, liegt die Betonung auf mit dir. Nicht ich kann über diese Mauer springen oder ich muss mir es vorstellen oder ich brauche eine Leiter, dann kletter ich drüber, ich habe ja da die Technik, sondern mit dir ist das möglich. Und das ist das, was hier letztzentral die Aussage ist. Mit mir kannst du das machen, mit mir ist es möglich. Mit mir ist es möglich, auch diese Dinge unter die Füße zu kriegen. Wie Paulus es mal so schön ruft im Römer 8, 31, wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein? Und das ist ein Kampfruf. Es ist ein Kampfruf gegen alle Widrigkeiten des Lebens, was wir oft haben. Gegen all die Herausforderungen bei der Arbeit, in der Familie, vielleicht auch in der Gemeinde, mit Krankheit und Tod, wo Paulus ruft, da ist jemand für dich. Der steht zu dir. Und das ist ja auch diese Berufung, die Jeremia erlebt. Gott steht zu mir. Er ist da. Er ruft mich. Aber Jeremia beschränkt sich und sagt, ich kriege das nicht hin, ich bin zu jung. Und er sagt es dann noch, ich kann auch nicht gut reden. Das ist eine ähnliche Sache wie bei Mose. Ich habe eine schwere Zunge. Vielleicht hat Mose gelispelt, wir wissen es nicht sprachlich, Hebräisch ist nicht ganz klar. Es gibt eigentlich auch nur einen, der wirklich da vor Freude ausgeflippt ist. Das war Jesaja, in Jesaja 6, ne, wo Gott ihn ruft, wo er dich sieht, diesen Thron, er sagt, hier bin ich. Und das Hebräische ist wirklich so ein, hier bin ich, ich will, ich mache das, weg zur Seite, schubs, ich will das machen. Es kommt selten vor, aber Jesaja hat es getan. Das ist so richtig die Dringlichkeit, ich will. Und dann sagt Gott, sag doch nicht, dass du zu jung bist, antwortet der Herr. Sag das nicht. Sag das nicht als Ausrede. Nimm das nicht, um irgendeinen Vorwand zu haben, Gott nicht zu folgen, weil Gott ist der Herr. Und jetzt kommen wir wieder zu dieser zentralen Frage, was das Fundament unseres Lebens ist. Und das, was er sagt, ist dann, du sollst hingehen, wohin ich dich sende und sagen, was auch immer ich dir auftragen werde. Vor den Menschen brauchst du keine Angst zu haben, denn ich werde immer bei dir sein und ich werde dich retten. Das verspreche ich, der Herr. Er sagt, ich gehe mit dir. Ich gehe mit dir in die schwierige Situation. Die wird kommen. Gott sagt nicht, es wird keine geben. Er sagt, aber ich bin mit dir. Du brauchst niemanden zu fürchten. Wir hatten es in der Politik vor kurzem, dass in einer tiefen Krise dann ein Politiker gesagt hat, you never walk alone. Ich spüre heute davon relativ wenig, man kriegt auch wenig mit. Aber das, was Gott hier sagt, nämlich, dass ich mitgehen werde und du wirst nicht allein sein, das ist ein Versprechen, was er hält. Denn er kann nicht anders. Er geht mit uns durch dieses Leben. Er bewahrt uns davor. Das ist auch dieses Retten. Ne? Wenn ich ihn annehme im Glauben, bin ich gerettet für die Ewigkeit. Aber der christliche Glaube ist noch mehr. Er bewahrt mich auch in diesem Leben zum Beispiel bitter zu werden, weil Gott mir sagt, bleibe in der Liebe, bleibe in der Vergebung. Er bewahrt mich davor, zornig zu sein, wo er sagt, komm zu mir. Und das Beste ist bei Gott, wenn diese Dinge passieren, und die können durchaus passieren, dann bietet er gleichzeitig die Hand und sagt, komm zu mir, ich vergebe dir. Meine Liebe, meine Vergebung richte dich wieder auf. Du darfst weitermachen. Fehler bleiben nicht bestehen. Gott schafft sie aus der Welt. Und dann finde ich das so schön, dann berührte der Herr meinen Mund und sagte, hiermit habe ich meine Worte in deinen Mund gelegt. Ich gebe dir Vollmacht, vor Völkern und Königreichen zu reden. Manch von ihnen sollst du entwurzeln und entreißen, zerstören und vernichten. Andere sollst du pflanzen und aufbauen. Jeremia entgegnet Gott, ich bin zu jung, ich kann nicht reden. Und genau an dieser vermeintlichen Schwachstelle berührt ihn Gott. Sagt er, ich berühre dich genau da, nämlich an deinem Mund. Da, wo du denkst, du hast ein Defizit, da, wo du nicht kannst. Ich habe heute Morgen die Frage, und nicht nur an unsere zwei BU-Abschlüssler, sondern auch die Frage, lässt du dich von Gottes Wort eigentlich noch berühren? Darf er dir noch was sagen? Ist da noch eine Botschaft, die bei dir ankommt, oder bleibt die irgendwo hängen in deinem Frust, deiner Angst, vielleicht auch in der Bitterkeit? Ich finde es übrigens so schön, wo wir es gerade von Jesaja hatten, dieses Berühren, das war bei Jesaja mit dem Kohlestück. Und Jesaja war hellauf begeistert, weil da ging es um Sündenverbrennen. Und Jesaja hat erkannt, Moment, meine Sünde verbrennt, aber nicht ich. Und so ist Gott, ne? Er greift dort an, weil Jesaja sagt, ich bin zu sündig, nimmt er ihm die Sünde und sagt, ich kann dir das vergeben. Und bei ihm ist es genau an dem Punkt, wo er die Riesenschwachstelle hat, ne? Dieses, ich berühre dich da, wo dein größtes Defizit ist. Oder wo du meinst, da ist dein Defizit. Und wir können uns alle heute Morgen selber fragen, was ist denn unser Defizit? Wo haben wir zu kämpfen und wo müssen wir es zulassen, dass Gott mich durch sein heiliges Wort berührt? Wo müssen wir zulassen, dass Gott zu mir klar sprechen darf? Und nochmal die Frage, wo bleibt es hängen? An welcher Barriere in meinem Leben, meinen Erfahrungen bleibt es vielleicht hängen? Und dann sagt er, hiermit habe ich meine Worte in deinen Mund gelegt. Ich gebe dir Vollmacht, vor Völkern und Königreichen zu reden. Und dann merkt man schon, vor Völkern, vor großer Menge und Königreichen. Man sieht die Dimension, die dahinter steckt. Das ist nicht so, dass er sagt, du wirst jetzt mal daheim vor deinen Geschwistern predigen. Oder wirst maximal im Kindergarten mal was aufführen, sondern er gibt ihm eine unglaubliche Autorität, weil es bei dieser Frage, wer bin ich, immer um die Frage ging, wie ich schon gesagt habe, wer ist Gott? Und die Frage möchte ich heute Morgen nochmal in diesen Raum werfen, weil da möchte ich dich fragen, wer ist Gott für dich? Ist Gott begrenzt durch deine eigenen Gaben und Fähigkeiten, durch deine Vorstellung, vielleicht auch durch die ganzen wissenschaftlichen Dinge, die wir schon gehört haben, dass es Gott nicht gibt und nicht existiert? Oder ist dieser Gott wirklich der eine wahre Gott, der alles kann? Und dann gibt er ihnen einen wunderbaren Auftrag, ne, vor Völkern und Königreichen zu reden. Manche von ihnen sollst du entwurzeln und einreißen, zerstören und vernichten. Andere sollst du pflanzen und aufbauen. Es ist spannend, dass Jeremia später sehr klare Worte hat und auch klare politische Dinge anspricht. Was ich aber so spannend finde, ist hier, dass er sagt, es mit diesem Entwurzeln und Entreißen. Und vielleicht geht es manchmal auch darum, unsere falschen Vorstellungen von Gott zu entwurzeln und zu entreißen. Und dann kommt dieser wunderbare Auftrag, pflanzen und bauen, etwas aufbauen. Viele von uns werden wissen, dass Worte sehr stark sein können und sehr viel ausrichten können in unserem Leben. Man kann auf unterschiedliche Art und Weise Hallo sagen. Du merkst gleich, wie frostig das wird oder ob das lieb gemeint ist. Worte können uns sehr verletzen, tiefst bis ins Innerste. Worte haben unglaubliche Macht. Und dann steht da Gottes Wort, das aufbauen will, erbauen will, das uns auch tragen will, wo Gott klar spricht und sagt, das ist das, was ich tue, das ist das, wer ich bin. Und das ist das, was ich mit dir vorhabe. Und wir brauchen keine direkte Berufung mehr von Gott, weil unsere Berufung steht in der Bibel. Mit ihm zu leben, die Früchte des Geistes schön wachsen zu lassen und von ihm zu erzählen. Und genau, lieber Samuel und Benaja, das wünsche ich mir für euch. Da, wo Gott euch reinstellt, in die Schule, Freundschaften, in verschiedene Vereine, wo auch immer ihr hingeht, dass genau das ist und dass er nicht sagt, ich bin zu jung oder ich kann nicht reden oder ich bin nicht der Theologe, das spielt alles keine Rolle, sondern zu sagen, ich weiß, wer mein Herr und mein Gott ist in meinem Leben und im Alltag und mit ihm kann ich über Mauern springen, Mauern, die ich mir manchmal vielleicht sogar selbst gezogen habe und die für mich unermesslich hoch erscheinen, aber für Gott winzig und klein sind. Ich möchte zum Abschluss beten. Danke, Herr Jesus Christus, dass wir das heute einfach daran gedenken dürfen, über diesen BU-Abschluss, dass die beiden das 2 Jahre lang gemacht haben, von dir gehört haben. Und ich bitte wirklich dafür, Herr, dass diese Beziehung sich festigt, dass da mehr draus entsteht, was wir heute noch nicht erkennen oder sehen können. Und dass diese Mauern, die im Leben kommen werden, mit dir bezwungen werden. Warum? Weil du Gott bist und du uns hilfst, rettest und erlöst, weil du gnädig und barmherzig bist und weil du treu bist für alle Zeit. Amen.